Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode unseres Podcasts Eins aufs Leben. Hallo Didi.
Hallo Frank, grüß dich.
Wir wollen uns heute nochmal dem Thema Wahrheit nähern, auf dem Hintergrund der Beobachtung, das sicher auch mitbewirkt oder beschleunigt durch Social Media, wir doch zunehmend in Blasen oder solchen Echokammern leben. Und das soll mal so der Ausgangspunkt sein. Und von da aus werden wir ja sehen, wohin uns das Gespräch führt. Aber mit den Blasen und Echokammern, Didi, da haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Und jetzt übergebe ich einfach mal das Wort an dich.
Ja, also das ist sicherlich jedem bekannt, die Begriffe Blasen und Echokammern. Und wird zunehmend, so ist mein Eindruck, ein großes, drängendes Problem, weil ja, denke ich, viele Menschen, die sich in solchen Echokammern bewegen, eigentlich immer nur so sich selber bestätigt sehen wollen. Also das führt ja letztlich dazu, dass man, würde ich sagen, sich in so einem Art Gedankengebäude bewegt mit bestimmten Weltanschauungen. Und letztlich vor allem jetzt in den sozialen Netzwerken, weil die sind da natürlich sehr raffiniert, weil sie durch ihre Algorithmen sich auf deine eigenen Weltanschauungen und Überzeugungen einstellt und dir letztlich nur das spiegelt, was du hören willst, ja, und damit auch die Klickzahlen erhöht werden und so weiter. Und was geschieht? Es geschieht eben diese Bestätigung, und zusätzlich sucht man die Bestätigung sicherlich noch in seinen Freundeskreis. Man wählt ja oft dann eben entsprechend Menschen aus im Freundeskreis auch, die bestätigend auf mich einwirken. Und dadurch entsteht ja auch eine Blasenbildung, in dem Sinne eine Gruppenbildung und Blasenbildung, wo die Frage ist, wie weit ist da überhaupt noch eine Kommunikation und ein Streit möglich zwischen diesen ganzen Echokammern, Blasen und so weiter. Das erschwert sich, so ist mein Eindruck, ja immer mehr. Und das ist nicht gut, wenn es um Fragen von Wahrheitsfindung geht und natürlich auch um Demokratie dann geht.
Ja, wobei, ich glaube, da ist noch ein besonderer Aspekt. So, also bei Klickenbildung, die es ja schon immer gegeben hat, war das ja auch so, ne? Dass man lebt halt mit seiner Clique zusammen und teilt so gewisse Grundauffassungen. Und wenn man in einem Fußballverein ist, hat man auch eine gewisse Grundauffassung. Die Schwierigkeit, die sich doch daraus entwickelt, ist, dass es immer schwerer fällt, mit Andersdenkenden überhaupt in Kontakt zu kommen und in Kommunikation zu treten. Na, weil man so ganz in seinem eigenen Ding ist ein Stück weit und da eben auch bestätigt wird. Vielleicht noch nicht mal, weil man immer nur nach dieser Bestätigung sucht, sondern weil, wie du gesagt hast, das System so angelegt ist, dass du dann immer wieder Infos und Nachrichten gibt, die in dein Spektrum passen sozusagen. Aber wichtig wäre ja eigentlich, wie soll ich sagen, verschiedene Blasen miteinander zu verbinden und in Kontakt miteinander zu kommen. Und das wird erschwert, außer ich suche aktiv danach, oder?
Also zweifelsohne ist es schon so, denke ich, dass eben in erster Linie die sozialen Netzwerke eben dafür sorgen, dass sich das verhärtet und dass eine Skandalisierung und Dramatisierung stattfindet innerhalb der Blasen auch. Also mein Eindruck ist, die sind nicht daran interessiert, dass es zu einem Austausch kommt, auch durchaus zu einem Streit, aber auch im positiven Sinne, sondern es geht ja mehr darum, wer hat Recht auch und so. Es geht ja vielfach immer nur darum, habe ich Recht oder hast du Recht? Und dann im schlimmsten Fall entsteht dann eben letztlich ein gegenseitiges Anschweigen, wo man nicht mehr fähig ist, miteinander zu streiten darum, was ist jetzt die Wahrheit oder was ist jetzt eine wahre Aussage oder eine wahre Erkenntnis und Beobachtung und so weiter.
Also ich empfinde ja so, dass wir vielleicht mal jetzt nicht ganz nur auf Social Media uns fokussieren, weil da gibt es ja auch viele Chancen. Man kommt auch an viele Informationen ran, an die man sonst vielleicht nur schwer rankommen würde. Und das ist dann allenfalls eben ein Problem rauszukriegen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Da hatten wir ja schon mal eine Episode dazu, zu Fake News. Aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen grundsätzlicher machen. Im Gespräch geht es jedenfalls so beobachte ich das in unserem Kulturraum, sage ich mal, geht es oft darum zu antworten und sich gleich zu überlegen, was kann man entgegnen und nicht darum, den anderen zu verstehen. Und eigentlich wäre es erstmal wichtig, rauszukriegen, was will der andere sagen und dann seinerseits was zu formulieren und dann ins Gespräch kommen und schauen, wie man miteinander ja in dieser Welt zurechtkommt oder so. Na, also da ist schon, ja, also so stelle ich mir eigentlich Kommunikation vor.
Dazu bedarf es meines Erachtens wichtiger Voraussetzungen. Einmal würde ich sagen, wenn du mit anderen in Kontakt kommst und mit anderen in ein Gespräch kommst und es gibt Meinungsverschiedenheiten, dass du immer das unter dem Vorzeichen siehst, der andere könnte Recht haben. Ja, also nicht einfach nur, ich habe Recht und der andere hat Unrecht und ich muss ihn jetzt überzeugen von dem, wovon ich überzeugt bin, sondern immer unter dem Vorzeichen sozusagen, würde ich sagen, der andere könnte Recht haben. Und dann bin ich überzeugt, kommt noch was ganz anderes Wichtiges hinzu, nämlich die Fähigkeit des Zuhörens, ja, des Zuhörenkönnens. Weil auch mein Eindruck ist, dass vielfach so ist, dass auch viele gar nicht mehr richtig zuhören, ja, sondern eben eher monologisch ihre Überzeugung formulieren und loslassen wollen, loswerden wollen und davon andere überzeugen wollen, im Sinne eben, ich habe Recht und ich bewege mich in meinem Gedankengebäude und halte das alles für wahr und der andere ist im Unrecht. Also die wichtige Fähigkeit auch des Zuhörens ist vielfach abhandengekommen, ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das stellt sich, finde ich, schon als ein Problem dar.
Also das kann schon sein, wobei ich jetzt nicht so viel dazu sagen kann, weil die Menschen, mit denen ich zu tun habe, hören eigentlich schon zu.
Aber ja, das sind weil du dir Menschen aussuchst, die dann auch diese Fähigkeit
haben. Ja, klar. Also so mehrheitlich. Ich meine, ich habe tatsächlich gerade kürzlich so Diskussionen gehabt mit Hardlinern, die ich in Richtung, weiß auch nicht, ja irgendwie extrem halt wahrgenommen habe. Ne? Und da war das schon sehr schwierig, weil die haben so abgespult, was sie drauf hatten und man hat eigentlich gar keine Chance gehabt, irgendwie vernünftig da zu reden oder mit Argumenten zu kommen. Also so ein bisschen fast wie religiöser Fundamentalismus. Also so wie man früher, sagen wir mal, Menschen der Zeugen Jehovas ein bisschen karikierend gekennzeichnet hat, wobei die heute ja eher sehr freundlich geworden sind. Also kürzlich waren hier welche vor der Tür, die habe ich dann reingebeten und dann haben wir diskutiert und dann haben sie mir ihr Zettel da gelassen und dann habe ich gesagt, ich habe kürzlich auch was geschrieben, das gebe ich Ihnen auch mal mit, können Sie mal nachlesen. Das war sehr nett. Was die da draus machen, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon, von der Tendenz her hast du da recht. Ne? Aber anzunehmen, dass der andere auch recht haben könnte, ist ganz schön schwierig. Also vor allem in dem politischen Diskurs. Ich meine, wir hören ja so viele absurde Sachen auch, also die ich jedenfalls so finde. Und dann erstmal sagen, ja, der hat vielleicht doch recht, erfordert ja auch was von einem selber an Offenheit und an Größe.
Aber das ist ja ein wesentlicher Punkt. Also Offenheit. Ich würde sogar sagen, nicht einfach Toleranz. Toleranz heißt ja, wie ich dulde das oder dulde das, was der andere sagt, sondern Offenheit heißt wirklich auch, sich zu öffnen, wie du sagst, und unter dem Vorzeichen dessen, der andere könnte ja recht haben und sich damit auseinandersetzen. Also, weil mein Interesse muss es doch auch sein, ja, damit eine Entwicklung überhaupt stattfindet, dass auch ich selber imstande bin, mein Gedankengebäude zu verlassen oder die Grenzen auch zu durchdringen. Ja, also mich nicht bequem einzurichten in meiner Weltanschauung, wo ich mich irgendwie dann aufgehoben fühle, sondern eben auch diese Anschauungen hinterfragen zu lassen und unter Umständen dann im besten Fall mich dadurch bereichern zu lassen, oder eben dann eben auch nicht, klar.
Also
es ist auch eine Haltungsfrage natürlich auch. Ja.
Irgendwie geht es dann darum, will ich im Gespräch vor allem mich selbst bestätigen oder will ich die Welt entdecken? Ja. Da so ganz grob. Ne? Und das führt uns zurück eigentlich zu dem Ausgangspunkt, will ich in meiner Blase leben und von allen Seiten Bestätigung erlangen oder suche ich ein Stück weit auch genau nach anderen Positionen, anderen Äußerungen, die mir vielleicht zuerst mal gar nicht so reinpassen, die mich aber dazu zwingen, mich mit Gedanken zu befassen, die ich so bisher nicht hatte. Und dann halt zu testen, na, was trifft davon zu, was trifft davon nicht zu, wie kann ich damit umgehen, kann ich manches sogar aufnehmen, merke, hoppla, das ist ja wirklich ein wichtiger Gedanke, damit verstehe ich manches besser als vorher oder eben nicht.
Bis hin dazu, dass ich die kindliche Neugier in mir wecken lasse, ja, also Neugierde auf neue Entdeckungen ist was enorm Wichtiges. Was ich allerdings nicht wollte oder was ich ja unangenehm finde, ist dann, was ja auch sehr weit verbreitet ist, so, ja, jeder soll dann eben so seine Meinung haben, ja, so, also im pluralistischen Sinne, was ja erstmal sehr positiv klingt, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und ich respektiere deine Meinung, okay, damit bin ich völlig einverstanden, aber ich meine jetzt nicht einfach nur einen Pluralismus von vielerlei Meinungen, die es dann gibt und die dann einfach so stehen bleiben, sondern ich finde, wichtig ist eben dieser Austausch und dieser auch im idealsten Fall gemeinsames Versuch einer Wahrheitsfindung. Und dann taucht ja auch die Frage nach Wahrheit überhaupt auf. Ja, also klar, wenn ich natürlich sage, es gibt dann einen Pluralismus von vielen Meinungen, es gibt einen Pluralismus von unendlich vielen Wahrheiten, dann kann es, finde ich, kritisch betrachtet dazu führen, dass das alles so nebeneinander so steht, ohne überhaupt einen Wahrheitsanspruch zu haben. Also ohne, dass man überhaupt ringt um darum, was ist jetzt eigentlich Tatsache oder was ist wahr. Also Beispiel, haben wir auch schon mal gehabt, Klimawandel oder so. Ja, also ich wäre nicht damit zufrieden zu sagen, die einen sagen halt, ja, es gibt den menschengemachten Klimawandel und andere sagen, das Klimawandel hat es schon immer gegeben und das ist nicht menschenverursacht und dann lässt man das halt so stehen und gut ist, ja. Also da finde ich schon, da muss man schon auch dann wirklich ernsthaft mit Argumenten und Fakten und so weiter darum streiten, was ist jetzt eigentlich Sache sozusagen auch, genau.
Ja, aber streiten mit Fakten, ja, jetzt, ja. Manchmal geht das ja gar nicht, ne? Weil also immer wenn es dann so in Richtung Fundamentalismus geht, kommt man ja gar nicht an. Und was dann? Dann wird es ja doch zu einer Machtfrage. Wer ist der Stärkere? Mhm. Und das ist natürlich schade, dass es so ist, aber manchmal beobachte ich das halt. Also ich bilde mir ein, ich habe jetzt gerade zum Stichwort Klimawandel mich jetzt schon auch einigermaßen informiert und offensichtlich ist die ganze Wissenschaftscommunity oder 99% oder wie auch immer der Meinung, klar hat es Klimawandel immer gegeben, aber die Geschwindigkeit, mit der das gerade vonstatten geht, ist eine ganz andere, als es das in der Vergangenheit je gegeben hat. Und die ist durch die Industrialisierung halt verursacht und diesen massiven CO2-Ausstoß. Nicht nur, aber auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt's viele Fakten und das einfach abzulehnen, ja, wenn das dann jemand einfach ablehnt, dann bin ich ja auch hilflos. Ne? Was mache ich dann? Wegsperren, oder? Du hast nichts mehr zu sagen. Ne? Ich muss jetzt an die Macht kommen, weil ich weiß, wie es richtig ist. Also ist ja schon schwierig dann. Ne? Und noch schwieriger wird es, wenn die dann womöglich in einem demokratischen System, das ist ja denkbar, die Mehrheit kriegen. Und dann muss ich sagen, ja, okay, ich muss Mehrheiten akzeptieren. Jetzt seid ihr an der Macht. Jetzt muss ich halt damit leben, dass wir halt wieder Kohlekraftwerke bauen und alles Mögliche machen. Ne?
Bleibt mir nicht viel anderes übrig dann wahrscheinlich, außer
ziviler Ungehorsam.
Ziviler Ungehorsam, natürlich jederzeit möglich dann auch. Oder die Widerlegung dann einer falschen Annahme durch die ganze Entwicklung, gell? Aber kann es eben dann auch in gewisser Weise zu spät sein. Aber umso wichtiger finde ich aber auch im Rahmen zum Beispiel des Themas Klimawandels dann auch eben auch da gibt's ja auch verschiedene Auffassungen, also auch verschiedene Auffassungen innerhalb eines gewissen Rahmens, wo man sich durchaus einig ist, dass es auch mit Menschen verursacht ist. Gibt zum Beispiel habe ich kürzlich mal gehört, den Begriff des Klimanationalismus, ja, der also keine Lösung ist, also wo ohne Nation nur für sich dann meint, sie muss das Klima retten und also der Blick nur auf das Nationale ist dann sicherlich auch ein Problem. Und da gibt es auch ein Abwägen sicherlich zwischen, ja, durchaus ökonomischen Interessen, wo reiner Klimaschutz so vielleicht nicht möglich ist, ohne dass es dann viele Arbeitsplätze verloren geht. Also ich meine, da gibt es auch viele Schattierungen und so, ja, wo man das auch kritisch beleuchten kann. Weil ja die Gefahr sonst eben auch besteht, dass es so ins Ideologische dann abgleitet irgendwie. Ja.
Naja, alles ist irgendwie komplex, das wissen wir ja. Ne? Und mit dieser Komplexität zu leben, ist anstrengend und ist schwierig. Und einfache Lösungen haben da eine gewisse Attraktivität. Bloß merken wir, die einfachen Lösungen gibt's halt nicht. Ja. Und die, die sie versprechen, lügen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wobei ich im Blick auf Wahrheiten interessanterweise ja sehr tolerant bin, weil ich tatsächlich glaube, dass es viele Wahrheiten gibt. Und trotzdem würde ich bei manchen Sachen sagen, nee, die lügen. Und hoffe da natürlich auf eine gewisse Überzeugungskraft von Argumenten. Aber manchmal muss man Dinge auch klar benennen, weil sonst tatsächlich wird es schwierig mit Veränderungen. Und die Grundsatzfrage, die sich mir jetzt da schon ergibt, ist nochmal das in der Blase leben, ich fasse mal zusammen, ist, ich bestärke mich nur selber oder Menschen, die ähnlich denken oder Menschen und Algorithmen, die ähnlich denken, in Anführungszeichen, bestärken sich gegenseitig. Und Kommunikation, also wie soll ich sagen, weiterführende Kommunikation, hilfreiche Kommunikation, öffnende Kommunikation ist dann möglich, wenn ich auch mit Andersdenkenden zusammenkomme, möglichst auch mit Menschen aus anderen Milieus, aus anderen Kontexten und irgendeine Form finde, denen zu begegnen, möglichst auf Augenhöhe und in einen Austausch zu kommen, der mich vielleicht auch mal in Frage stellt, wo ich aber jemand anderen vielleicht auch mal in Frage stelle, aber nicht mit dem Ziel, jemanden niederzumachen, sondern mit dem Ziel, Perspektiven zu entdecken, die fürs Leben interessant sind oder die ich als bereichernd empfinde und merke, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Irgendwas daran überzeugt mich. Muss ja gar nicht immer logisch sein. Na, also manchmal ist ja auch durch eine Art der Persönlichkeit, wie jemand überzeugend wirkt oder durch Einbettung in größere Zusammenhänge, wo ich denke, ah ja, stimmt, so könnte man das auch sehen. Und dass das eigentlich eine tolle Art der Kommunikation ist, weil man so vorankommt und Dinge auch entwickeln kann. Also das wären so zwei Grundsachen. Aber selbst die Begegnung, die ich zum Schluss genannt habe, wo man weiterkommt, voraus, dass beide der Meinung sind, es gibt dahinter eine gemeinsame Wahrheit. Kann man nur dann ernsthaft ins Gespräch kommen? Oder kann man nicht auch dann ernsthaft ins Gespräch kommen, wenn man sagt, nee, ich habe schon recht auf meine Weise und du hast auch recht auf deine Weise, aber lass uns mal schauen, ob wir nicht einen Weg finden, wo wir merken, Mensch, was wir beide sehen, können wir auch in einer Weise zusammenbringen, die dann wieder hilfreich ist. Aber das ist noch nicht die letzte Wahrheit, sondern dann kommt wieder jemand anderes dazu, wo wieder was einbringt und das ist auch hilfreich. Und so geht es irgendwie immer weiter. Und man ist nie bei der letzten Wahrheit und doch auf einem, wie soll ich sagen, wahrhaftigen Weg sozusagen, ne? Ohne die letzte Wahrheit zu haben. Also das finde ich eigentlich einen ansprechenden Gedanken, wenn ich mir die Welt und so vorstelle und Begegnungen so vorstelle und Kommunikation so vorstelle.
Ja, ich denke jetzt gerade, wichtig ist dabei enorm wichtig eben, das muss gar nicht jetzt, ja, das ist schon richtig, es muss nicht gleich darum gehen, jetzt eine Wahrheitsfindung, den Weg zu gehen, sondern wichtig ist zunächst mal, glaube ich, ganz einfach, dass du, wenn du einem anderen Menschen begegnest und ihn so erlebst, dass er dich achtet und würdigt in deiner Person, dann öffnet sich schon automatisch irgendwie eine Tür oder so, ja. Dann öffnen sich Türen und dann, wie du zu Recht sagst, dann begibt man sich auf irgendwelchen Weg und Wege, die letztlich dann schon so einer Wahrheitsfindung dann auch dienen. Ich habe gerade noch überlegt, auch noch, wo gäbe es sozusagen auch Räume, die sich eröffnen, wo sich auch Menschen begegnen können, die so aus verschiedenen Weltanschauungen, Verständnissen herkommen, aus verschiedenen Milieus und so, was ja ungemein schwierig ist, weil das kenne ich selber ja auch von mir, dass ich mich natürlich gerne in meinem Milieu bewege, der, sage ich mal, der von Akademikern, und meine Eltern waren Akademiker, und dann ist so gemeinhin das so oft dann dieser typische Lebenslauf, man bewegt sich so in seiner Blase dann, in seinem Milieu irgendwie. Bei Blase würde ja bedeuten dann eben, dass man in so einer festen Weltanschauung lebt, das würde jetzt für mich schon in Anspruch nehmen, dass ich das nicht tue, aber eben in so, in seinen Milieus lebt. Und wo entstehen solche Räume? Also wenn ich mich zurückerinnere, denke ich mal, klar, Grundschule, da waren die verschiedenen, kamen die verschiedenen Milieus zusammen. Dann zum Beispiel Konfirmandenunterricht ist ja auch. Und zum Beispiel, wenn ich damals als Student gearbeitet habe bei einer größeren Automobilfirma, da kamen auch so verschiedene Milieus. War aber hochinteressant, fand ich das, gell, mit sozusagen mit Arbeitern, mit anderen Milieus in Kontakt zu kommen. Ja. Und das ist ungemein wichtig, dass es auch eben solche Räume gibt, und um vom anderen etwas zu lernen und zu erfahren. Ja. So entstehen ja auch Vorurteile, ja, und Abgrenzungen, die dann ja vorurteilsbehaftet sind. Ja.
Also ein guter Punkt, weil diese Blasen tatsächlich ja nicht nur durch Social Media oder so begünstigt werden, sondern ja eigentlich ständig auch um uns rum sind. Also Grundschule, ja, tatsächlich Konfirmandenunterricht. Toll wäre es natürlich auch, wenn die politischen Parteien eine große Vielfalt in sich vereinen könnten, na, und nicht nur auf die, was weiß ich, nur akademisch oder nur, also nur jetzt nicht im abwertenden Sinne, sondern im Sinne von ausschließlich arbeiterbezogen sich organisieren würden. Und letztlich wäre es natürlich auch wichtig, wenn unsere Parlamente sehr vielfältig zusammengesetzt wären. Und zwar sowohl Mann-Frau als auch Homo-Hetero, sage ich mal, als auch eben ganz unterschiedliche gesellschaftliche Milieus, ja. Was nicht so ganz einfach ist, weil im Parlament, also steckt es schon im Wort Parler, sprechen, da braucht man eine gewisse Fähigkeit zu sprechen und sich auszudrücken. Und das ist natürlich schon wieder ein Stück weit auch einengend, weil das nicht jeder und jede in gleicher Weise kann. Und trotzdem müssen die irgendwie, auch die, die das nicht können, zu Wort kommen können oder Sprachrohre haben. Na, das glaube ich schon, wäre ganz wichtig, diese Räume zu haben, bis in die Parlamente hinein. Ja.
Aber das ist ja vielleicht der Grund, warum so jemand wie Trump erfolgreich geworden ist, weil er die Sprache von, sag ich mal, die einfache Sprache von vielen spricht und sie ihn eben als den Gegenentwurf dieser in ihren Augen abgehobenen, akademisierten Politik betrachten. Ja, da sagt einer endlich mal hier, halt's Maul und sei ruhig oder so Sachen, ja, oder, ja. Und drückt sich da jetzt nicht akademisch aus und gewählt aus und so.
Ja, ja, gut, das erinnert, also ich will jetzt nicht gleichsetzen, ja. das wäre jetzt ein großes Missverständnis, garantiert nicht. Nur es erinnert ein bisschen an Gerhard Schröder mit der Currywurst, ja. Oder auch wenn es ein wirklich falscher Satz war, aber einfach von der Sprache her, so Lehrer als faule Säcke, hat er bestimmt Menschen aus dem Herz gesprochen, auch wenn die Aussage an sich falsch ist. Mhm. Aber er nimmt Stimmungen auf und bringt sie in der Sprache, die dann eine gewisse Volksnähe sozusagen zumindest suggeriert. Wie volksnah er dann tatsächlich war, ist noch eine andere Frage. Und das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Aber das kann schon sein, dieses... Ja, es wäre wichtig, dass Politikerinnen und Politiker einfach auch mal normal mit der Straßenbahn fahren, mit der Bahn fahren, mal erleben, wie das ist, wenn ein ganzer Zug einfach ausfällt. Ja, und dann der ganze Zug, die ganzen Menschen im nächsten Zug sind und keinen Platz mehr finden und stundenlang stehen müssen. Na, alles dieses wäre, glaube ich, schon wichtig von der Erfahrung her.
Sagen auch viele, gell, dass ihr in ihren Wahlkreisen viel Kontakt hätten mit solchen Menschen aus verschiedenen Milieus. Das glaube ich dann auch. Aber ich denke, es ist trotzdem auch, wie du vorhin gesagt hattest, auch nochmal ein Unterschied, dass sie auch beispielsweise im Parlament, die sollten sich schon auch mehr die verschiedenen Berufe und so und Tätigkeiten abbilden und Schichten und so weiter. Und das fehlt halt. Das ist natürlich schon größtenteils ein Parlament von Juristen und Lehrern und eben Akademikern ausgenommen, teilweise vielleicht bei der AfD sogar, muss man ja sagen. Dann. Ja. Und das ist sicherlich ein Problem. Ich habe auch kürzlich mal einen interessanten Vorschlag gehört von dem Robert Habeck, der gesagt hat, man sollte im Parlament diese ganze, nach den Fraktionen, die Aufteilung aufheben und alle gemischt reinsetzen ins Parlament und dann einfach abstimmen lassen zu bestimmten Entscheidungen. Also, dass da auch nicht diese blockartige, fraktionelle Abgrenzung abgebildet wird, sondern dass man auch
durchmischt,
wo man will sozusagen und auch mit anderen mehr dann in Kontakt kommt. Und ja, ich glaube, daran mangelt es auch sehr, sehr. Ne?
Ja, aber ist das nicht auch was, was sehr in unsere Zeit gehört, so ein Abgrenzungsdenken und Blockdenken? Gut, das hat es früher natürlich auch gegeben, ja, mit den SPD und USPD und Spartakus und also alle haben sich ständig abgegrenzt. Ne? Und wenn ich an unsere Studentenzeit denke, da gab es die, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hießen, die einen waren China-orientiert und die anderen waren Sowjetunion-orientiert und beides waren Kommunisten und beide waren sich Spinnefeind. Also scheint's, gibt's da auch ein Bedürfnis, so durch Abgrenzung sich selbst besser zu spüren und seinen Selbstwert zu erhöhen. Und Abgrenzung ist nur das eine. Noch schlimmer ist dann, wenn die Abgrenzung zu einer Verachtung führt. Also wenn man sich selber überhebt und dadurch meint, sich selbst Wert zu verschaffen. Und das ist was, was es immer gegeben hat, aber was es halt auch aktuell gibt und was ich für sehr gefährlich erachte, ne, wenn sich die einen über die anderen erheben. Das ist, also im Nationalismus hat man das sehr stark gesehen. Im Rassismus ist das extrem und war immer menschenverachtend und immer menschenfeindlich und hat am Ende immer zu einer Katastrophe geführt. Also das muss man einfach sagen. Also in der deutschen Geschichte, so wie ich sie beobachte, waren immer die Rechten das Problem, ne? Die haben immer am Ende die Kriege produziert, nicht die Linken. Die mögen anders problematisch gewesen sein, aber Völkermord und Krieg war immer von rechts verursacht. Deswegen, also ist rechts, glaube ich, in was unsere Geschichte anbetrifft, immer das größere Problem gewesen. Aus meiner Sicht jedenfalls. Naja, aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, wenn wir den nochmal betonen, auch wenn wir jetzt dann ans Ende kommen, Begegnungsräume schaffen. Und wie kann man das fördern, dass unterschiedlichste Menschen sich begegnen und auch in einen echten Austausch kommen, nicht in eine echte Rechthaberei, ja, wo man sich dann am Ende nur noch gegenseitig prügelt, sondern in einen echten Austausch und da.
Und es muss ja auch gar nicht nur Austausch sein und nicht nur Gespräch sein. Ich würde das nur ausweiten, zum Beispiel, wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet oder auch im Sport und so weiter. Also da aus verschiedenen Milieus kommt, entsteht ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl und auch ein Austausch, ja, ja, über die Milieus hinweg.
Ja.
Deshalb ist es ja auch so wichtig, ja.
Naja, und deswegen würde ich, weil wir auch aus dem kirchlichen Hintergrund kommen und da haben wir ja ähnliche Probleme, ne? Auch Kirchengemeinden sind ja oft sehr milieubezogen und unsere Synoden, also die Kirchenparlamente, sind ja auch zunehmend von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt und nicht mehr von Kirchenmitgliedern aus unterschiedlichsten Bereichen, ne? Und da ist ja überall die Gefahr, dass man sich immer mehr entfernt von dem, was im Alltag passiert. Aber ich würde auch sagen, im musikalischen Bereich, Musik spielt in der Kirche eine große Rolle. Aber es wäre halt auch wichtig, dass Punk in der Kirche eine Rolle spielt. Gut, jetzt Punk ist heute gar nicht mehr so die Hauptrichtung, aber es gibt ja so andere, wie heißt es? Ikimel, gell? Ikimel heißt sie. Ja, genau. Lass so jemand mal einladen. Das wäre sicher provokativ und könnte die ein oder andere Diskussion hervorrufen. Aber es wäre doch wichtig, also wenn wir das ernst nehmen mit unterschiedlichen Milieus und Sichtweisen. Und ich war ja nun oft in Berlin und habe das im Stasi-Archiv und Stasi-Museum und so habe mich da sehr beschäftigt damit und zu sehen, wie also gerade Punker in der evangelischen Kirche, wie es da eine Möglichkeit war, denen einen Raum zu geben und ein Forum zu geben und letztlich demokratiebildend förderlich war, ist schon eine tolle Sache. Also da würde ich auch
auf
sagen,
jeden Fall.
Fangen wir doch vielleicht mal bei uns an. Da. Es wird dann schwieriger, wenn es darum geht, den unliebsamen Nachbarn einzuladen. Na, dann haben wir ein Problem, aber man muss ihn ja nicht gleich einladen. wäre ja schon nett, man könnte mal ein Nachbarschaftsfest organisieren und dann lernt man sich ja schon ein bisschen kennen. Naja, also es sind bis jetzt Binsenweisheiten und man muss jetzt gucken, dass es nicht zu flach wird. Aber der Grundgedanke, Begegnungsräume, ich glaube, das ist ein wichtiger. Okay,
ja,
hätte ich jetzt gar nicht gedacht, was wir alles besprechen, aber so läuft es halt manchmal. Dann kommen wir hiermit zum Ende und ja, war ein interessanter Austausch und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Frank, ja.
Ja, ade, didi.
Tschüss.